Liebe Hörer, die Ostsee hat sich als einer der Hauptschauplätze des neuen Ost-West-Konfliktes etabliert. Kaum eine Region Europas erlebt derzeit einen so tiefgreifenden sicherheitspolitischen Wandel wie Skandinavien. Die nördlichen Staaten sehen sich mit einer Mischung aus klassischen militärischen Risiken, hybriden Angriffen und geopolitischen Spannungen konfrontiert, die ihre strategische Lage neu definieren. Und gleichzeitig rücken Bedrohungen aus dem Inneren stärker in den Fokus. Da haben wir islamistische Netzwerke, wachsende Bandenkriminalität und gesellschaftliche Polarisierung. Die fordern Polizei und Politik gleichermaßen heraus. Vor diesem Hintergrund wollen wir heute mit dem an der norwegischen Universität Bergen lehrenden österreichischen Historiker Dr. Stefan Sander-Faes darüber sprechen, wie gut die skandinavischen Länder aufgestellt sind, welche Maßnahmen sie ergreifen und welche Herausforderungen Ihnen noch bevorstehen. Schönen guten Tag, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Zunächst mal, wie würden Sie denn die aktuelle sicherheitspolitische Gesamtlage in Skandinavien beschreiben?
Ich glaube, die kürzeste Variante ist sehr, sehr ambivalent bis Realitätsverweigerung. Warum sage ich diese Dinge? Auf der einen Seite ambivalent deswegen, weil ein massiver Kontrast zu erkennen ist zwischen dem, was der Staatsschutz bzw. was die Sicherheits- und Nachrichtendienste sagen und zwischen dem, was einem die Politik entgegenhält. Also der Staatsschutz weist eindeutig, Sie hatten das in Ihrer Einführung angesprochen, auf vor allem importierte Bandenkriminalität hin und auf organisiertes Verbrechen als, ich zitiere wörtlich aus dem Jahresbericht oder aus der Jahresvorschau des norwegischen Staatsschutzes PST, größte gesamtgesellschaftliche Bedrohung. Und auf der anderen Seite steht die Politik, die einem die ganze Zeit jeweils das einzige Wort, das man hat, entgegenwerfen kann. Und das ist entweder Russland oder Putin. Und deswegen sage ich A, ambivalent und B, realitätsverweigernd, weil, wie gesagt, also sehr viele der unter Anführungszeichen Lösungen, die von der Politik angeboten werden, mit dem, was die Sicherheitsdienste von sich geben, sehr wenig gemein haben.
Dann lassen Sie uns mal ganz konkret reingehen. Welche Bedrohungsszenarien werden denn in skandinavischen Staaten derzeit am intensivsten diskutiert?
Das, was hier immer wieder sowohl in den Medien als auch dann in den entsprechenden Nachrichten und Politiküberlegungen mitschwingt, sind in den letzten Monaten mehr oder minder atemlose Hinweise auf unter Anführungszeichen Drohnensichtungen. Das ist das eine. Das zweite ist selbstverständlich das ein oder andere Schiff, das entweder irgendetwas mit der unter Anführungszeichen russischen Schattenflotte zu tun hat oder wie auch immer geartet irgendwelche Schiffe, die in Zusammenhang mit Russland stehen, die dann vor der norwegischen Küste auf- und abfahren oder dergleichen. Also das ist das, was von den Medien mehr oder weniger sehr groß aufgespielt wird. Was denn die unter Anführungszeichen Drohnensichtungen betrifft, da gebe ich lediglich den Hinweis darauf. Also da sieht man sehr schön, man hatte das ja vor einigen Wochen, irgendwelche Lufträume über Norwegen oder auch in Dänemark gesperrt wegen unter Anführungszeichen Drohnensichtungen, die dann angeblich, wie die Pressemitteilungen lauteten, stundenlang über irgendwelchen sensiblen Einrichtungen und oder Flughäfen herumgeschwebt sein sollen. Aber es gibt weder Bilder, noch hat man irgendwann erfahren können, was denn diese Dinge vielleicht oder auch nicht gewesen sind. Und ich erlaube mir den Hinweis, dass wenn man sich an die unter Anführungszeichen Drohnen oder sonstigen Sichtungen vor etwa einem Jahr in den USA zurückerinnern möchte, da sind mittlerweile, das hat die New York Post berichtet, militärische Rüstungsunternehmen an die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, hups, einige von diesen Dingen waren unsere. Also das Niveau der Betrachtung, was diese unter Anführungszeichen Drohnensachen betrifft, ist, sagen wir, unterirdisch. Und damit, glaube ich, kann man das auf die Seite stellen. Was denn die russischen Marine- oder Schiffstätigkeiten oder die Russland zugerechneten Überlegungen anlangt, muss man dazu sagen, Norwegen hat seit Februar 2022 sehr viel geredet und im Endeffekt aufgrund der vielfältigen Verflechtungen mit Russland, gerade im maritimen, aber auch im wirtschaftlichen Bereich, also da reden wir von Fangquoten und sonstigen Dingen, im Endeffekt genauso weitergemacht wie davor. Das kann man sagen, ja, das ist ja Pragmatismus. Aber immer wieder sieht man halt, dass in den Medien sehr eindeutig Nachrichten gestreut werden, habe ich den Eindruck, die darauf hinweisen, dass jetzt unter Anführungszeichen diesmal ganz bestimmt der Russe kommt. Also diese Dinge sind zumindest auf diesen Ebenen sehr, sehr stark präsent. Wenn man sich allerdings dann die innenpolitischen Überlegungen ansieht, also da sieht die Situation ganz, ganz anders aus. Und das ist auch etwas, was die letzten Monate vermehrt in den Medien zu erkennen war. Und da reden wir schlicht und ergreifend auch über das, was Sie schon angesprochen hatten in der Anmoderation, also über Bandenkriminalität, über inklusive Sprengstoff- und Mordanschläge. Das sind dann so die Dinge, wo man dann sehr eindeutig sieht, wie groß dann die Relation zwischen der tatsächlichen Gefahr der Bevölkerung da ist, woraufhin ja auch der Staatsschutz hingewiesen hat, versus dem, was halt von den Politikern und den Medien transportiert wird über Russland oder Drohnen halt.
Welche konkreten Maßnahmen haben denn die skandinavischen Staaten ergriffen, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken?
Das ist, wenn Sie mich fragen, eine ausgesprochen absurde Frage. Nicht, weil Sie sie gestellt haben oder dergleichen, sondern weil dafür war der NATO-Beitritt vollkommen unerheblich. Also die 3, 4 nordischen Staaten, also Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland, waren außerhalb, parallel und unabhängig von der NATO auf vielfachen Ebenen sowohl wirtschafts- als auch militärpolitisch so eng miteinander verbündet, dass der NATO-Beitritt im Endeffekt genau gar nichts gebracht hat, außer dass man sozusagen die NATO weiter erweitert hat in Richtung unmittelbare Grenze Russlands. Was meine ich damit? Die Luftraumverteidigung war mehr oder weniger in diesen 4 Ländern schon gemeinsam durchgeführt, genauso wie diese 4 Länder eine gemeinsame Wirtschaftszone gebildet haben, unabhängig von dem norwegischen Nein, doppelten Nein der EWR, der EG, heute der EU beizutreten, unabhängig sozusagen von all den Überlegungen, die etwa mit dem Schengen-Abkommen verbunden sind, dass er parallel zur Europäischen Union und dergleichen integrativ wirkt, etc. Man führt gemeinsame Übungen durch, manchmal machen amerikanische und britische Truppen dabei mit, vor allem wenn es um Einsätze im höheren Norden bzw. unter tiefwinterlichen Bedingungen geht. Man schaffte mehr oder weniger gemeinsam, oder also nicht gemeinsam, man schaffte separat aber dieselben Waffensysteme an. Dänemark und Norwegen beispielsweise sind Kunden, was die F-35 betrifft. Schweden bislang nicht. Das scheint mir auf der Rüstungsexport- und Rüstungsindustrieebene der massive Bruch zu sein, wehrpolitisch, wenn man so möchte. Weil Schweden, man kann das ja im Augenblick in dem Konfliktgebiet zwischen, was ist das, Kambodscha und Thailand oder dergleichen im Augenblick, wo gegenseitig wiederum geschossen wird, sehen, eines dieser Länder hat den schwedischen Kampfjet Gripen eingesetzt. Die Schweden konnten mit Hightech-Waffensystemen argumentiert, wir sind so gut wie die amerikanischen Produkte, aber wir sind nicht Amerika. Hat sich da sozusagen auch auf der Ebene mittlerweile über die NATO-Mitgliedschaft einigermaßen relativiert, weil eben für Länder wie etwa, und Österreich jetzt einmal ganz abgesehen, aber für Länder etwa außerhalb Europas, da waren wir ja im Gespräch nicht nur mit Thailand oder mit Kambodscha, sondern eben auch mit Brasilien und dergleichen. Man konnte sozusagen NATO-Standard anbieten, aber eben sozusagen ohne, dass man dieses unter Anführungszeichen Geschmäckle der amerikanischen Hersteller mit dabei hatte. Das scheint sich möglicherweise doch auf dieser Ebene massiv geopolitisch auch verschoben zu haben.
Dann lassen wir uns mal so ein bisschen darauf ein. Die skandinavischen Staaten, Island, Norwegen, Schweden, Dänemark und dazu kommt auch noch Finnland, haben das Kooperationsbündnis N5 gegründet. Gerade vor allem in diesem Ostseeraum oder in diesem skandinavischen nördlichen Raum. Was glauben Sie denn? Ist das quasi so ein bisschen das Modell der Zukunft, dass man sich die Regionen so ein bisschen aufteilt? Gerade wenn man auch so sagt, die NATO ist vielleicht eher schwächer in letzter Zeit. Ist das so eine Art Mini-NATO? Ist das so das Bündnis der Zukunft?
Das ist schwierig im Augenblick abzuschätzen. Wie gesagt, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, also sowohl der NATO-Beitritt als auch dieses neue Forum und dergleichen ist im Endeffekt etwas, wo ich ehrlich gesprochen sage, ich sehe wenig an Veränderung zu den Dingen, die vor dem NATO-Beitritt Schwedens oder Finnlands hierbei mitgeschwungen haben im Vergleich zu dem, was jetzt da ist. Also auf einer ganz konkreten Ebene. Der einzige Unterschied ist sozusagen, dass jetzt Island stärker sozusagen in diese Richtung integriert, / involviert wird, was, wenn man zurückgeht ins Jahr 2008, als Island mit der Wirtschaftskrise vor der Frage stand, sollten wir nicht doch der EU beitreten, hier möglicherweise der Hintergedanke dabei ist, wo man auf der einen Seite sagt, liebe Isländer, wir sind ja alle im Norden, wir nehmen euch mit hinzu. Aus norwegischer Perspektive kann ich mir durchaus vorstellen, dass eine Rolle gespielt hat, dass Norwegen selbst nach wie vor nicht bei der EU dabei ist, wobei ich Ihnen ganz offen dazu sage, ich sage das jetzt wertfrei, die norwegische Bevölkerung ist nach wie vor gegen einen EU-Beitritt und das gesamte Establishment, also da reden wir von allen Parteien, Wir reden mehr oder minder von der gesamten medialen Welt Norwegens, genauso wie sozusagen die Wirtschaft und der Großteil meiner universitären Kolleginnen und Kollegen einfach sozusagen, also wenn man so möchte, die Standardidee ist, die EU ist toll, da muss man auf jeden Fall beitreten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier vor allem, weil es eben für die militärische Integration, also Island ist ja auch NATO-Mitglied, verhältnismäßig irrelevant ist. Dass es hierbei viel mehr sozusagen um die Frage geht, EU oder auch nicht, kriegen wir jetzt hier in Norwegen oder in Island mehr EU durch die Hintertür, wobei über die EWR-Assoziierungsabkommen, die ja Norwegen und Island mit der Europäischen Union haben, auch diese Frage eher unter Anführungszeichen theoretischer oder, wenn Sie so wollen, philosophischer Natur ist.
Jetzt haben Sie eigentlich die Frage danach, wie groß die Angriffe Russlands auf NATO-Gebiet oder auf das Gebiet der skandinavischen Länder ist, schon teilweise beantwortet. Aber hybride Kriegsführung und Cyberangriffe kommen ja nicht nur aus Russland, sondern die kommen ja von überall her. Deswegen würde mich strukturell von der Grundausstattung einfach mal interessieren, inwieweit ist denn gerade der skandinavische Raum auf hybride Angriffe vorbereitet?
Schlecht. Also das ist die Kurzform, die etwas längere Version ist. Vor Corona waren ja die skandinavischen Länder, vor allem Schweden, Norwegen und Finnland, bei bargeldlosen Zahlungen und dergleichen schon Vorreiter. Das Ganze wurde durch die Corona-Maßnahmen noch deutlich verstärkt. Und da konnte man auch so ein bisschen so die Ambivalenz, die ich eingangs schon angesprochen hatte, durchaus problemlos erkennen. Auf der einen Seite ist es in Norwegen gesetzlich verbrieftes Recht, bis zu einem gewissen Betrag, ich glaube, es waren bis vor einem knappen halben Jahr, waren es 1.000 Kronen, jetzt sind es, glaube ich, 2.000 Kronen. Der Wechselkurs ist im Augenblick 1 Euro, sind 12 Kronen. Bis zu 1.000 oder 2.000 Kronen ist es ein verbrieftes Recht, dass Barzahlung gewährleistet sein muss. Allerdings in der Corona-Zeit gab es jede Menge Betriebe, Restaurants, genauso wie Dienstleistungsgeschäfte, die sich geweigert hatten, Bargeld anzunehmen. Und die Staatsanwaltschaft ist nicht gegen diese Rechtsbrüche vorgegangen. Das hat sich bis zu einem gewissen Grad nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine insofern verändert, als dass die Regierung das Bargeld an sich begonnen hat zu verstärken. Und gleichzeitig man, und das ist jetzt der zweite Punkt, sehr viel geschieht hier in Skandinavien mit einer Form von Geldüberweisungs-App. Die heißt VIPS, V-I-P-P-S, hier in Norwegen, die gibt es in Schweden auch. Das ist so ein bisschen wie, es ist nicht dasselbe wie etwa von kommerziellen Anbietern wie etwa Apple oder dergleichen, diese Zahlfunktionen fürs Mobiltelefon, die gibt es hier auch, sondern es ist eine separate App. Und da gibt es Geschäftskunden, Privatkunden und man kann sich sozusagen, wenn man seine Karte, Bankkarte registriert, gebührenfrei, transaktionsspesenfrei Geld überweisen. Und jetzt ist der Grund, warum ich das erwähne, das ist natürlich, sind das alles digitale Systeme, die gerade für die hybride Kriegsführung extrem anfällig sind. Ich habe das selbst ein- oder zweimal erlebt gehabt, also es hat jeweils 20, 30 Minuten gedauert, landesweite Ausfälle dieser digitalen Systeme gegeben hat. Das hatte nichts mit Kriegsführung oder Sonstiges zu tun. Aber für die Regierung hat man das zum Anlass genommen, etwas zu tun, was in Finnland schon etwas weiter fortgeschritten ist. Und zwar sogenannte unter Anführungszeichen krisensichere Supermarkt- und Nahversorgungsbereiche in den Supermärkten und dergleichen einzurichten. Wovon reden wir hier? Von nicht leicht verderblichen Lebensmitteln, die man auch mit Bargeld bezahlen kann. Also hier sieht man, während in Mitteleuropa nach wie vor das Mantra gepredigt wird, digital, 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 sieht man hier in Norwegen, genauso wie im Rest Skandinaviens, geht man jetzt unter dem Bedrohungsszenario des Hybriden oder auch anderen Krieges deutliche Schritte zurück. Also in Finnland können Sie beispielsweise schon Reis oder andere Konservendosen, gibt es eigene Supermarktabteilungen sozusagen. Also die hängen auch nicht mit Gefrierschränken oder Kühlketten zusammen. Haltbarmilch und dergleichen können Sie dann sozusagen auch ohne, also wenn der Strom weg ist und dergleichen, mit Bargeld oder dergleichen einkaufen. Also das ist jetzt geplant, dass das in Norwegen auch eingeführt wird, um das jetzt mit einem konkreten Beispiel zu erfüllen.
Jetzt lassen Sie uns das Thema mal wechseln, denn wenn wir über Sicherheitspolitik sprechen, gerade in den skandinavischen Ländern, da fällt uns natürlich auch die migrantische Gewalt ein und die Bandenkriminalität. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Was für Ausmaße hat es angenommen? Und vor allem, der Fokus ist ja auch so ein bisschen auf Restriktionen gegen diese schlimmen Entwicklungen gelegt worden. Wie hat sich das alles entwickelt?
Das taucht in den norwegischen Medien gelegentlich auf, hauptsächlich, weil es eben nach Norwegen gerade überschwappt. Also die Sicherheitslage, und das hatte ich ja eingangs angedeutet gehabt mit dem Staatsschutzgefährdungsbericht für das Jahr 2025, also die Hälfte dieses Berichts spricht von, ich zitiere wortwörtlich, schwedischen Gangs, im Zitat. Was ist damit gemeint? Da reden wir jetzt nicht von Ivar und von, ich weiß nicht, wie sie alle heißen in Schweden, also groß, blond, blauäugig, wenn sie jetzt alle ihre Stereotypen hervorholen wollen, sondern wir reden hier von Menschen mit einem schwedischen Reisepass, die aber mehr oder minder allesamt aus dem Nahen Osten importiert sind. Zweite, dritte Generation. Schwedische Gangs ist das Codewort für Importkriminalität aus dem Nahen Osten. Das ist ein massives Problem in Schweden, allerdings mittlerweile schon so weit verbreitet, dass die jeweiligen nationalen Medien eigentlich schon so gut wie gar nicht mehr darüber berichten. Da muss man aber dazu sagen, dass die Gewalt in Schweden ein Ausmaß angenommen hat. Also das können Sie sich, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen. Da werden Leute auf U-Bahn und S-Bahn steigen, im Morgenverkehr erschossen, hingerichtet. Genauso wie es regelmäßig zu Sprengstoffanschlägen kommt. Und das schwappt jetzt gerade alles nach Norwegen über, weil aufgrund der vorhin angedeuteten nordischen Integration es für Schweden einfach ist, über die Grenze zu kommen mit einem schwedischen Reisepass. Und das schwappt jetzt hier alles übrig. Es gab zwei Handgranatenanschläge. Der eine davon, nur um das kurz anzudeuten, wurde durchgeführt von einem 15- und einem 16-Jährigen. Der 15-Jährige ist daraufhin in den Jugendknast gesteckt worden. Für den 16-Jährigen war kein Zimmer mehr frei. Den hat man dann auf freiem Fuß angezeigt. In sehr, sehr vielen Fällen geschehen diese Auftragsmorde und Auftragsangriffe über soziale Medien und diverse Messenger-Applikationen. Die bewegen sich in diesen ethnischen, organisierten Kriminalitätsmilieus. Und da setzt man ganz gezielt, das ist übrigens in Mitteleuropa nicht anders, da setzt man ganz gezielt Jugendliche ein, also unter 14-Jährige, die nach dem jeweils geltenden Recht als Kinder behandelt werden und nicht als Erwachsene. Das ist übrigens in Wien genauso wie auch in Berlin oder in anderen Städten im deutschsprachigen Raum genau dasselbe Problem. Da hat man halt dann vielleicht keine kurdische Mafia, sondern halt die Tschetschenen, die mit den Syrern ein Problem haben oder so ähnlich. Aber das ist im Endeffekt, also auf diesen Ebenen muss man sich das vorstellen.
Wie hat sich denn die seit einigen Jahren eingeleitete repressive Migrationspolitik auf die innere Sicherheit ausgewirkt? Denn das ist ja etwas, was zumindest medial kommuniziert wird. Ob das was mit der Realität zu tun hat, ist es wieder eine andere Sache. Aber man hat ja eine gewisse Stimmung in den skandinavischen Ländern. Man ist sich dieses Problems ja bewusst, aber ist es einfach so zu spät und versucht man einfach nur, seine Leute von diesen Bandenkriegen rauszuhalten, oder versucht man, die ganze Geschichte tatsächlich wieder umzukehren?
Da kann ich Ihnen das Beispiel Norwegen mit einigen jüngeren Hinweisen etwas, sagen wir mal, breiter aufgestellt hernehmen. Das Erste, was man sagen muss, ist, in Norwegen hat sich in den letzten 10 Jahren von 2015 bis 2025 die Anzahl der Ausländer verdoppelt. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, 2017 hat man, das war damals eine Mitte-Rechts- oder Mitte-Rechts-Rechts-Außenregierung unter Erna Solberg, hat im Endeffekt gesagt, dieses ganze alle sind willkommen und wir klatschen und sonstiges mögen wir nicht, und hat die Grenzen dicht gemacht, was unter Anführungszeichen Asyl betrifft. Gleichzeitig nimmt man, das muss man dazu sagen, Jahr für Jahr mehrere Zehntausende unter Anführungszeichen Menschen auf, die hier über das UN-Umsiedlungsprogramm ins Land kommen. Diese Dinge werden auch getrennt voneinander von den Behörden gezählt, dementsprechend gibt es keine Gesamtstatistik. Das Problem daran ist in erster Linie nicht so sehr die Verdoppelung, sondern das Problem daran ist in vielen, vielen Fällen, also die meisten der norwegischen Gemeinden sind mittlerweile pleite, weil die Ausgaben dafür extrem hoch sind. Und zwar vor allem, warum ist dieser 10-Jahres-Zeitraum so relevant? Weil hier in Norwegen gibt es etwas, was es in den republikanisch-föderalen Gemeinwesen in Mitteleuropa nicht gibt, und zwar eine extrem starke Zentralgewalt und keine Bundesländer. Das heißt, für die ersten 5 Jahre bestimmt die Regierung über den Aufenthalts- und den Titel und die Arbeitserlaubnis, in welcher Gemeinde die neu ins Land gekommenen sogenannten Primärflüchtlinge zu wohnen und zu leben haben. Nach 5 Jahren bekommen diese Menschen einen ganz normalen Aufenthaltstitel und dürfen gehen, wohin sie wollen. In diesen 5 Jahren, da müssen die ankommenden Menschen einen sogenannten Integrationsvertrag unterschreiben, der so gut funktioniert, dass man diesen Integrationsvertrag jetzt nicht mehr Vertrag nennt, allerdings bei den Bedingungen nachschärft. Während dieser 5 Jahre bekommt man übrigens als Flüchtling in Norwegen das Doppelte von der Sozialversicherung ausbezahlt, als die Leute, die Jahrzehnte in das System eingezahlt haben. Nach 5 Jahren, in denen allerdings diese gesamte Transferleistung von der Zentralregierung bestritten wurde, gibt es so etwas, das heißt mittlerweile hier Sekundärflüchtling. die Leute gehen dann einfach dorthin, wo andere Menschen aus ihren Kulturkreisen schon wohnen. Und dann müssen allerdings die dortigen Gemeinden dafür aufkommen. Und das reißt massivste Löcher in die Gemeindebudgets, weil wenn die Leute nach wie vor keine Arbeit haben, kriegen sie ja trotzdem Sozial- und Notstandshilfe. Was dann dazu führt, dass, geben die Zahl aus Sarpsborg, das ist eine kleine Stadt mit einigen 10.000 Einwohnern, etwas südlich von Oslo, 80% aller Transferleistungen, die von der Sozialversicherung ausbezahlt werden, gehen zu sogenannten Sekundärflüchtlingen. 80%. Dazu gibt es Schulen, in denen Kinder aus 47 verschiedenen Ländern sitzen, wo am Ende der Grundschule nach 7 Jahren nach wie vor die Leute rauskommen und Analphabeten sind.
Was für Auswirkungen wird das sicherheitspolitisch auf das Land haben?
Also in erster Linie, man sieht das, weil sie auf die Innenpolitik abgezielt haben, weniger im Sinne einer Ghettoisierung, sondern eher im Sinne von, wie schon erwähnt gehabt, also ein Gutteil der Gemeinden ist mehr oder weniger pleite in Norwegen, inklusive übrigens Oslo. Das liegt auch an genau diesen Gründen unter anderem. Die norwegische Polizei ist seit 1. Juli 2025 im Dienst bewaffnet. War davor nicht der Fall. Das sagt Ihnen auch, glaube ich, auf dieser Ebene schon, wie massiv sich die Bedrohungslage zum Schlechteren verändert hat. Die Bandenkriminalität, ich weise lediglich darauf hin, dass, wenn man den Medienberichten voll Glauben schenken möchte, Oslo mittlerweile die Drogenhauptstadt Europas ist. Strichpunkt. Außenpolitisch ist das Problem allerdings, wer kämpft für dieses Land? Norwegen hat keine allgemeine Wehrpflicht. Es gibt lediglich eine Musterungspflicht und dann sucht sich die Regierung oder das Militär sucht sich sozusagen die Besten aus. Ist in Schweden nicht anders. Und da fließt extrem viel Geld in diese Überlegungen hinein. Also Hightech-Spielsachen, unter Anführungszeichen Spielsachen, Geräte und sonstiges inklusive. Und die jungen Leute, denen ich in meinem Alltag an der Universität in Bergen immer wieder gegenübertrete, die bei dem Militär dabei sind, also die haben auch regelmäßige Wehrübungen. Also dieser Teil, der sozusagen gerade für, sagen wir mal, nordische klimatische Bedingungen ausgebildet ist, der in diesem de facto Milizsystem drinnen ist, also die sind sicherlich, was die Belastbarkeit betrifft, top. Das ist allerdings ein Bruchteil der männlichen Bevölkerung im wehrfähigen Alter. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wie die Situation sich schlagartig verändert, gesetzt den Fall, dass mehrere junge Männer, ein größerer Anteil, schlagartig einberufen werden. Vor allem vor dem Hintergrund der Bandenkriminalität und der Tatsache, dass die unter Anführungszeichen Para-Ideologie des Egalitarismus so weit fortgeschritten ist, dass man gerade in dem Bereich öffentlicher Dienst, Sicherheitspolizei und dergleichen sehr, sehr viele junge Frauen auch unter den Polizisten bzw. bei der Justizwache antrifft. Wie weit die dann, wenn daneben ein 1,5 Köpfe größerer Krimineller im Gefängnis steht oder dergleichen, in der Lage überhaupt sind, physisch hier irgendetwas beitragen zu können. Da hege ich ehrlich gesprochen ganz, ganz große Zweifel.
Stört das eigentlich die Norweger nicht, dass sich das alles so entwickelt?
Es ist schwer zu sagen. Also ich bin jetzt seit 5,5 Jahren hier und ich habe den Eindruck, es interessiert sie nur sehr, sehr eingeschränkt.
Letzte Frage und ich bitte um eine kurze Antwort. Wo sehen Sie die größten Risiken und wo die größten Chancen für die Stabilität im Norden Europas?
Das größte Risiko, da schließe ich mich der Einschätzung des Staatsschutzes hier in Norwegen an. Also das größte Risiko ist auf der einen Seite Bandenkriminalität, was die Innenpolitik betrifft und die zunehmend aus dem Gleichgewicht oder aus dem Lot geratende Sicherheitslage in den größeren Städten. Also das ist ganz eindeutig. Und die ist halt unter Anführungszeichen unglücklicherweise auf dieser Ebene mit einem außenpolitischen, sagen wir, Irrlichtern oder Geisterfahrertum verbunden. Weil wenn man sich vor Augen hält, die Argumentation, die im Westen transportiert wird, ist, Russland ist der Aggressor, der greift an, weil er expandiert. Putin als sozusagen Peter der Große, dieser imperiale Fieberwahn oder was auch immer. Und die große Krise, habe ich den Eindruck, es ist natürlich immer schwierig und absurd, einen Historiker über die Zukunft zu befragen, aber die große Krise, habe ich den Eindruck, auf der außenpolitischen Ebene wird kommen, wenn sich möglicherweise herausstellen wird, dass der NATO-Vertrag das Papier nicht wert ist, auf dem er gedruckt ist und man sich dann arrangieren muss und man allerdings die letzten Jahre massiv das gesamte Gesprächsklima vergiftet hat.
Okay, aber noch zu den Chancen.
Ich sehe sehr wohl eine Form des näheren Zusammenrückens im Norden Europas als eine der, denke ich, unausweichlichen Überlegungen. Vor allem, wer NATO sagt, was die Sicherheitspolitik betrifft, der müsste möglicherweise auch die Europäische Union mit ins Spiel bringen. Schlicht und ergreifend, weil diese zwei Institutionen mehr oder weniger dieselben Hintergründe und Zusammenhänge haben, also die amerikanische Nachkriegs-Nachrichtendienste im Endeffekt, die ursächlich an beiden beteiligt gewesen sind Und ich denke, wer NATO sagt, muss Europäische Union dazu sagen und diese zwei Dinge sich eher so vorstellen wie siamesische Zwillinge. Und ich glaube, was die Chancen betrifft, wird man sich dann einiges in Nordeuropa durchaus ansehen können, was alles möglich oder unmöglich sein wird.
Skandinavien zwischen Abschreckung und Anpassung, ein Spannungsfeld, das weit über die Region hinausreicht. Wir haben gehört, der Norden Europas steht vor massiven Umbrüchen und vor einigen Herausforderungen. Über dieses Thema sprach ich mit Dr. Stefan Sander-Faas von der Universität Bergen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und alles Gute.
Vielen Dank für das Gespräch.